Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 43, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Mein Name ist René. Außerdem heute im Kernkompetenzteam die Frau Alex
Hallo.
und der Senior Adlerblock.
Buenas
Guten Abend. Ja, standardmäßig fangen wir auch heute wieder an mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Wir durften ran gegen die TSG Hoffenheim und wie hat unser Trainer das so schön danach gesagt? Spiele werden durch Tore entschieden. Das Tor hat Hoffenheim geschossen. Herzlichen Glückwunsch.
Ist alles mitgesagt?
Fast, ja. Also greifen wir es nochmal irgendwie von vorne auf. Ich fand das Spiel so lala, also irgendwie so toll, wie es teilweise rüberkam, fand ich es jetzt nicht. Da fand ich das Bremen-Spiel besser. Die Chancen waren da, werden wir gleich nochmal im Einzelnen drauf kommen. Gekas ist meiner Meinung nach tatsächlich im Moment zum Problem geworden, aber da reiht er sich ein mit irgendwie einer munteren Gruppe mit so vier, fünf weiteren. Dann haben wir noch im Tor ein großes Problem. Also sprich irgendwie, das Tor darf so natürlich nie fallen, wie es gefallen ist. Und am Ende des Tages stehst du dann halt da. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Eintracht auch in der letzten Viertelstunde oder wie viel Zeit halt noch blieb, moralisch am Ende war und auch irgendwie konditionsmäßig nicht mehr so nochmal einen Gang zulegen konnte.
Ja, gerade das mit der Kondition wundert mich so ein bisschen, weil da haben sie ja eigentlich schon ganz ordentlich trainiert
Ja,
gehabt.
wobei,
Also.
ich bin jetzt irgendwie kein Sportmediziner, aber so mitten in der Saison kannst du jetzt auch nicht so viel rausholen. Was mich erstaunt ist, gegen Bremen hatte ich das Gefühl, dass sie wirklich 90 Minuten gehen konnten. Jetzt gegen Hoffenheim, keine Ahnung, vielleicht war es auch irgendwie, dass der Kopf dann die Beine schlapp macht. Da ging irgendwie nichts mehr. Ich meine, an dem Fansupport hat es, glaube ich, nicht gelegen, weil die Stimmung, es war mal wieder ein Heimspiel in Sinsheim, würde ich mal sagen. Also daran wird es nicht gelegen haben. Keine Ahnung. Also das war für mich eine echt ernüchternde. Ja, das Spiel war echt ernüchternd.
Also ich glaube auch, dass es nicht unbedingt konditioneller Mangel war, sondern dass es halt eher auch so ein Kopfding war. Ich meine, wenn du dir die ganze Vorgeschichte mal überlegst, wie die Rückrunde angefangen hat, was die für eine Scheißphase durchgemacht haben, und dann läuft's im Spiel mal wenigstens einigermaßen. Der Gegners vergibt wieder eine nach der anderen, alle Mitspieler reihen sich ein, du versuchst wirklich, was du kannst, und es läuft gar nicht so schlecht. Und du merkst dann als Spieler nach einer Stunde, du kriegst einfach dieses Scheißding da nicht rein. Ich glaube, da kannst du Motivationsgenies an der Außenlinie haben, wie du willst. Ich glaube nicht wirklich, dass es an der Kondition gescheitert ist.
Ja,
Ja.
klar, die Kondition war sicherlich nicht das ausschlaggebende Problem,
Aber
was so
gehen wir es
den.
vielleicht wirklich nochmal durch. Ja? Also Gekas muss man wirklich sagen, so toll die Hinrunde auch war und so viele Tore wie er macht, und er pflückt den Ball ja auch immer toll runter und so weiter. Nur ganz ehrlich, mit den Toren, die oder mit den Chancen, die er im Bremen-Spiel hatte und jetzt im Spiel gegen Hoffenheim, da musst du irgendwie, keine Ahnung, drei Spiele von gewinnen. Und da muss halt irgendwann einer auch mal drin sein. Und das ist echt ein Riesenproblem im Moment. Zweite
Ja, aber ich
Szene,
glaube.
die, sorry,
Sorry.
zweite Szene, die für mich echt entscheidend war, das war diese Hornochsen-Nummer von Alex Meyer, wo du wirklich sagen musst, Kopf hoch und einfach zurückgelegt, und dann kann der Russ das Ding ganz locker einschieben. Das waren so die Szenen, wo ich echt sage, mein lieber Mann, ja, da fällt mir da nichts mehr ein.
Ich glaube, das Problem am Gegners ist einfach, dass es nicht nur das Spiel der Eintracht ist, was extrem berechenbar geworden ist, sondern dass der Gegners sich auch berechenbarer gemacht hat. Wenn du dir die Tore mal anguckst, die er gemacht hat, und die Chancen, die er in der letzten Zeit vergeben hat, die Situation ist immer dieselbe. Der Ball kommt von oben, der nimmt ihn mit dem rechten Fuß an und versucht ihn rechts am Torwart vorbeizuziehen. Jeder Torwart, der sich vorher mal einen Zusammenschnitt auf YouTube angeguckt hat vom Gegners, weiß genau, was der macht in dem Moment, wo er vor ihm auftaucht. Und ich glaube, das ist auch einfach der Hintergrund dahinter, warum die Torhüter momentan einfach seine Tormöglichkeiten so genial parieren. Es ist ja nicht so, dass er die Chancen einfach blödsinnig verdattelt, dass er am Tor vorbeischießt oder sonst irgendwas, sondern die Bälle werden halt einfach gehalten. Und das ist, weil unser Spiel komplett nach dem Schema F abläuft. Alles geht nach vorne auf den Gekas, wir haben nur eine Spitze und die Spitze ist auch nicht in der Lage, sein Spiel variabel zu gestalten, sondern jede Torchance wird gleich ausgespielt. Und da kannst du dich früher oder später darauf einstellen.
Ja, aber das kann es doch nicht alleine sein. In der Vorrunde hat es doch auch in fast jedem Spiel mit dieser Art und Weise funktioniert. Und die fangen doch nicht an, 24 Spieltage später auf die Idee zu kommen von wegen, oh, jetzt gucken wir uns mal die Zusammenschnitte auf YouTube an. Da wird doch irgendeiner von den hochbezahlten Herren in den hochverdienenden Vereinen auch schon mal vorher drauf gekommen sein und sich das angeguckt haben. Also das allein kann es doch irgendwo auch nicht sein.
Nee, kann es auch nicht sein. Nur, also irgendwo ist halt der Wurm so richtig drin, wo du halt sagst, hau einfach mal so ein Ding rein. Oder Alternative 2, gib dem Jungen dann einfach mal das Signal von wegen, hey, du musst da besser werden und bring dann wirklich zur zweiten Halbzeit einen anderen Spieler. Also ja, Fenin, bleibt ja sonst nichts anderes übrig für die Position. Weil das Problem, was ich halt wirklich habe, dann kommen halt nochmal so diese Vorgeschichten dazu. Unter der Woche hieß es, oh, er ist verletzt. Dann Wunderheilung am Freitag, dann steht er wieder voll zur Verfügung. Das sind halt so Sachen, wo man sagt, das ist ein bisschen schwierig. Und das Problem mit Gekas ist für mich ziemlich simpel. Wenn er ein Tor macht, wunderbar, kein Problem. Nur das Problem mit ihm ist, wenn er halt kein Tor macht, und er macht im Moment einfach sehr oft kein Tor, dann ist er halt nicht zu gebrauchen, weil ansonsten das restliche Spiel, was er macht, bringt er ja nichts.
Ja.
So, dann natürlich noch die Szene zum Gegentreffer. Also Ralf Herrmann echt ein Problem geworden. Und so sehr man ihn, also ich zumindest, ihm wirklich wünsche, dass er mal uns alle überzeugt, genau in dem Moment, wenn man immer denkt, okay, jetzt hat er mal ein paar Spiele oder immer mal ein paar Szenen, die gut sind, da kommt halt immer so ein Bock, wo man dann so sagt, keine Ahnung, trainieren die das bei der Eintracht? Schaffen wir es nicht, einen Torwart zu haben, der einfach mal so 5, 6 Spiele am Stück mal fehlerfrei ist? Ich sage ja schon nicht, dass er die Unhaltbaren halten soll, aber einfach nur fehlerfrei sein.
Ich verstehe aber auch nicht, was ihn da geritten hat. Das war irgendwie so eine Mischung aus, ich fange den Ball und werfen dann gleich wieder weg, weil zum Fausten mit offener Hand hingehen, so blöd kann er ja eigentlich nicht sein, und mit offener Hand versuchen wegzufausten, das traue ich ihm auch zu, dass er verstanden hat, dass das nicht funktioniert. Also
ja, ich glaube, das Letztere war das, was er versucht hat. Also ich habe mir die Wiederholung noch ein paar Mal angeguckt. Ich glaube, was er machen wollte, war, den Ball mit zwei Händen einfach zur Seite wegzuschieben. Und das ist halt völlig in die Hose gegangen. Aber ich glaube, den Punkt, den hatten wir auch schon mal diskutiert, damals beim Ocker. Das ist auch ein Punkt, was unsere Abwehr einfach nicht lernt. Dass, wenn ein Ball halt hart geschossen wird, der kann halt auch mal nach vorne abprallen. Das kann passieren. Aber da muss ich doch auch mal als Abwehr, ich meine, wir standen mit 3 Leuten vor ihm, kann ich dann den Ball nachgucken und gucken, huch, was macht denn der Fährmann jetzt, wo geht denn der Ball hin, gibt es jetzt eine Ecke oder keine? Nee, da muss ich mal gucken, dass ich mit reingehe und versuche, das Ding noch auszubaden.
Aber ja,
das passiert halt auch nie.
Da kommt ja noch das Thema hinzu, dass ja eigentlich da ja auch noch ein zweiter Hoffenheim-Spieler mit im Geschehen drin war, der ja eigentlich auch im Abseits stand, der zwar nicht aktiv zum Ball gegangen ist, aber ja dann doch irgendwo aktiv in das Spiel eingegriffen hat, indem er nämlich unseren Abwehrmann da weggeblockt hat.
An der Stelle opfere ich mich jetzt mal und sage, naja, das gleicht sich im Rahmen einer Saison oder im Laufe einer Saison dann wieder aus. Ja, Phrasenschwein? Ich höre gar nichts.
Ja, ich wollte ja noch einen Moment Zeit lassen.
Ja, nee, weil ich meine, gegen Wolfsburg, ja, gleiche Situation. Also von daher, das ist,
ja,
wie es ist.
Natürlich, da will ich jetzt auch nicht drauf rumreiten. Ich meine ja nur, da war ja durchaus noch ein Abwehrspieler da, der mit Sicherheit auch genau diesen Gedanken hatte und dahin wollte, aber halt nicht hundertprozentig rankam, weil da halt noch eine andere Nase im Weg war.
Das sehe ich anders, weil das sehe ich nämlich wie die Alex, weil wenn du in der Wiederholung siehst, schaltet der Vasis, glaube ich, der da geblockt wird, schaltet erst, nachdem der andere auch schon am Ball ist und wird dann geblockt. Das ist schon irgendwie, keine Ahnung, zwei Momente zu spät. Sondern in dem Moment, wo im Prinzip der Ball aufs Tor geschossen wird, musst du schon irgendwie dich in die Richtung orientieren, wo könnte der hingehen.
Genau. Und da nicht einfach den Ball hinterher gucken und drauf warten, was der Fährmann macht. Also es muss halt einfach gedankenschneller sein und dir auch mal überlegen, was kann in der nächsten Sekunde passieren und nicht einfach immer nur reagieren auf das, was gerade passiert. Natürlich sind wir dann zu schnell. Und dann sieht auch ein Ralf Fährmann scheiße aus. Aber wenn da jemand gestanden hätte und das Ding weggeballert hätte, hätte kein Mensch gesagt, puh, was ein Torwartfehler. Und so sieht er halt momentan wirklich als der Unglücksrabe oder Pechvogel aus.
Ja, stimmt.
Und ich meine, eins muss man halt auch mal sagen und da auch die Kirche im Dorf lassen. Wir sind kein FC Bayern und wir sind auch kein Schalke. Wir haben halt keine Weltklasse-Torhüter. Wir haben zwei gute Torhüter und da sehe ich einen Ocker und einen Fährmann auf einer Linie, die halt ab und zu mal einen Bock reißen, die aber auch ab und zu mal Dinger rausholen, wo du richtig denkst, wow. Aber von denen hat mir noch keiner so einen super Tag hingelegt, zumal in dieser Saison, wo halt wirklich alles läuft. Es ist halt immer eins, zwei Böcke sind immer dabei, manchmal wird ein Tor draus, manchmal haben sie Glück, dass keins kommt.
Ich meine, der FC Bayern hat halt auch keinen Weltklasse-Torwart.
Ja, aber ab nächster Saison. Also
Ja.
beide Vereine zielten jetzt auf die gleiche Person ab.
Schon klar.
Ja.
Nur das kann ich so auch nicht ganz stehen lassen, weil wenn ich mir halt anschaue, was irgendwie Hannover gemacht hat, Fromlewitz kannst du sagen, was du willst, aber der hat meiner Meinung nach eine gute Hinrunde gespielt. Den tauschen sie aus und setzen da halt irgendwie so einen Typen, der irgendwie aus der Reserve von ManU kommt, hin und der spielt auch eine Top-Rückrunde. Das gleiche in Freiburg. Der Kessler von St. Pauli hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Also es ist so, es geht ja auch mit kleinem Geld. Und ich sage ja auch nicht, dass der Fährmann irgendwie der Vollpfosten ist. Nur irgendwie bin ich echt mittlerweile an der Stelle, dass ich sage, die Böcke scheinen ein System zu haben.
Ja, vor allen Dingen, wenn du den Fährmann auch mal im Vergleich setzt zu anderen jungen Torhütern, und davon haben wir ja im Moment in der Bundesliga auch gerade, den du
Ja.
eben aufgezählt hast, genügend Beispiele, steht er halt einfach hinten dran. Also viele der anderen jungen Torhüter, wie zum Beispiel auch ein Kraft, gut, der hat in den letzten Spielen auch ein paar Böcke geschossen, aber da siehst du irgendwie mehr, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, mehr Willen, sich durchzusetzen.
Ja.
Ja, ich meine, das Problem ist ja wirklich bei ihm, dass nicht alles schlecht ist, was er zeigt, aber in den entscheidenden Situationen da versaut das halt regelmäßig in letzter Zeit und das ist halt einfach das Problem. Zwei Sachen fallen mir noch so spontan ein zu dem Hoffenheim-Ding. Das eine fand ich, sie haben relativ ja, zurückhaltend angefangen, standen sehr tief am Anfang, da hatte ich schon so ein bisschen meine Bedenken. Das hat sich zwar dann so ein bisschen gebessert, aber so wirklich, wie man jetzt eigentlich im Abstiegskampf erwarten würde, 150% Kampf war es eigentlich nicht so die ganze Zeit.
Also was mich geärgert hat, war, in Hoffenheim wäre halt wirklich was drin gewesen, weil Hoffenheim war ja so schlecht. Also das war eine der schwächsten Mannschaften, die ich diese Saison gesehen habe. Und da wäre wirklich, und das ist halt das Ärgerliche. Und mir hat die Mannschaft durch die Bank weg, wenn wir vielleicht nochmal so auf die anderen Spieler schauen, nicht gefallen. Der Rode hat kein gutes Spiel gehabt, was jetzt okay ist, wie gesagt, junger Kerl, der kann halt auch mal ein schwächeres Spiel haben. Kämpferisch war es in Ordnung, nur einfach, der hat viel zu zerfahren gespielt. Aber ansonsten, wenn wir wieder mal die Etablierten durchgehen, und es ist wirklich der Kreis, das sind die üblichen Verdächtigen, wo in den letzten Wochen wir jedes Mal sagen müssen, das war wieder ein Gekrampf, bis der Arzt kommt. Ein Ochs, der komplett neben der Spur ist. Meier, der ebenfalls irgendwie nichts auf die Reihe bekommt. Altintop, sagen wir mal, as usual. Oder wie immer. Dann ein Schwegler, der mir überhaupt nicht gefallen hat, der komplett kopflos gespielt hat. Und wenn du das halt irgendwie so durchgehst, dann bleiben in Anführungszeichen, was irgendwie so Normalform angeht, wirklich nur ein Jung übrig, der mir ganz gut gefallen hat. Ein Köhler, der seine Sache da auf links ordentlich gemacht hat. Und dann wird es halt schon wieder dünn.
Ja, das ist, ja, wüsste ich jetzt auch nicht mehr, was ich sonst großartig dazu sagen soll. Das trifft's leider Gottes so
Ist die Alex noch da? Ich
sehr
bin noch.
genau.
Ja, was halt oberärgerlich ist, das sind halt wirklich mittlerweile schon ein paar Spiele gewesen, wo unser Gegner halt echt so schlecht war. Anderes Beispiel, was mir da einfällt, ist Kaiserslautern. Das
Ja.
sind halt echt die Punkte, die richtig wehtun. Da treffen wir auf einen Gegner, der überhaupt nichts zustande bringt und wir schaffen es jedes Mal, noch schlechter zu sein.
Und auch dieses Mal wieder bleibt's eigentlich ja ohne größere Konsequenzen, weil die anderen auch nicht so wirklich großartig gepunktet haben oder sich die Punkte halt gegenseitig so ein bisschen
Ja, aber
weggenommen
so
haben.
langsam wird's halt echt brenzlig. Ich meine, wir haben 4 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz, noch vier
Ja.
Spieltage. Das ist jetzt eigentlich, würde ich sagen, ja, ist jetzt nicht der Untergang. Kann es einen schlimmer treffen, aber wenn du dir das Restprogramm von uns anguckst und das Restprogramm mit den anderen vergleichst, haben wir die deutlich schlechtere Ausgangssituation. Wenn du dir Wolfsburg anguckst, die haben Potenzial in der Mannschaft, was sie eigentlich in der Lage sind abzurufen. Und die haben halt wirklich einfachere Gegner im Vergleich zu uns. Ich meine, wo willst du denn jetzt noch die Punkte holen? Am Wochenende gegen Bayern, da muss es halt echt optimal laufen. Bei den Bayern muss es richtig beschissen laufen, dass du da mit Punkten heimgehst. Ansonsten bleibst du nämlich für die nächste Woche nochmal auf 33 Punkten hängen. So, Wolfsburg gewinnt, da ist es nur noch ein Punkt. Und wen haben wir dann noch zu erwarten? Dortmund, Köln, da geht nicht
Mainz.
mehr viel.
Also, für mich ist es relativ simpel. Du hast bei Wolfsburg, das ist für mich die große Unbekannte. Wenn die Mannschaft in den letzten 4 Spielen noch einmal zündet, und das traue ich denen auch zu, so sehr ich irgendwie diesen ganzen Verein und diese ganze Mannschaft wirklich verachte, und ich sage dieses Wort bewusst, traue ich denen zu, dass die einfach jetzt nochmal 12 Punkte holen. Das heißt, da hast du ein Riesenproblem. Und bei uns, auch da zitiere ich mal irgendwie den dicken Metzger aus München. The trend is your friend. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, jetzt, sagen wir mal, den Schalter umzulegen und noch signifikant Punkte zu holen. Das einzige Spiel, wo ich noch mit enormem Druck durch die Fans und was auch immer was sehe, das ist gegen Köln. Ansonsten sehe ich es echt schwierig an, noch Punkte zu holen. Wie du sagst, Alex, gegen die Bayern, muss schon echt optimal laufen. Die Bayern müssen richtig abkacken, was ich nicht glaube, weil dann kommt immer diese Geschichte rein. Für den Präsidenten gegen Daumen richtig Gas geben und so weiter. Also da sehe ich es echt schwierig an. In Mainz, Rivalität, Taschentuchel und so weiter, auch schwierig. Da ist vielleicht ein Unentschieden drin, aber Sieg sehe ich sehr schwierig. Dann Dortmund kannst du komplett vergessen. Also, dass wir in Dortmund 3 Punkte holen, das ist für mich komplett unrealistisch. Nicht am letzten Spieltag, nicht wenn die da im Prinzip die Südtribüne oder wie das komische Ding da bei denen heißt, abfeiern wollen mit Meisterschale und so weiter. Von daher im Moment wirklich jetzt nach Hoffenheim Alarmstufe Rot.
Sehe ich genauso. Vor allen Dingen, wenn du dir auch das Spiel Hoffenheim wieder anguckst, und das so ein bisschen als Ausgangssituation für die nächsten Spiele nimmst, ja, mach's Phrasenschwein auf. Wenn du halt vorne die Dinger nicht reinmachst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du am Ende verlierst. Das ist halt einfach so. Und da sehe ich halt auch keine Besserung in den nächsten 4 Spielen, egal wer der Gegner ist, auf uns zukommen.
Hattet ihr Köln jetzt beide in der Aufzählung mit drin?
Ja.
Mio.
Da könnte,
Ja.
das ist der einzige Gegner, den wir haben, wo du sagst, naja, da sind wenigstens mal auf dem Papier die Chancen auf den Dreier da. Aber da ist halt wieder der Punkt, wir holen keine 3 Punkte, wenn wir keine Tore schießen.
Ja, genau, das ist es.
Und das ist nach wie vor in der Rückrunde unser großes Problem. Und da hat kein Daumen was dran geändert, da hat keine Motivationssprüche-Arie was dran geändert, das ist halt einfach so.
Das Problem ist relativ simpel in Anführungszeichen, wenn halt die Hälfte der Mannschaft komplett außer Form ist, und damit meine ich jetzt nicht konditionell, sondern einfach von dem, was sie abruft, da hast du keine Chance. Also wir können schon irgendwie, wenn zwei oder so außer Form sind, kriegen wir es gerade so mit Ach und Krach hin. Aber so wie sich die Mannschaft im Moment darstellt und wie halt auch ein Gegner sich darstellt, dass er für mich außer Form ist, einfach weil er keine Tore macht, und wenn er keine Tore macht, ist er nichts wert, dann wird es halt echt richtig scheiße.
Ja, so schaut's aus. Und außer dem Gegners ist ja überhaupt niemand mal in der Lage, mal ein Tor zu machen.
Ja.
Ich meine, wenn du dir mal anguckst, wie viele Tore wir geschossen haben, davon gehen, keine Ahnung, mehr als 50% auf dem Gegners seine Kappe. Und ansonsten kommt keiner auf mehr als 2 Tore. Da geht aber auch gar nichts. Bei Standards sind wir nicht in der Lage, ein Tor zu machen, obwohl wir kopfballstarke Spieler eigentlich auch aus der Innenverteidigung immer mit nach vorne schicken. Ein Franz war immer mal für ein Tor gut, auch wenn er nicht auf der ein bisschen offensiveren, ausgelegten Position rechter Verteidiger gespielt hat. Wenn der
Ja.
zu Standards mit nach vorne geht, kann das gefährlich werden. Der Russ genauso. Wie viele Tore hat der Russ diese Saison gemacht? Eins?
Glaube ja.
So,
Könnten aber
Meier
auch zwei
komplett aus
sein.
der Form. Die Tore von dem kannst du alle streichen. Der ist vielleicht auf 2 gekommen dieses Jahr. Und ansonsten kommt halt einfach nichts. Mittelfeld haben wir schon 100 Mal drüber diskutiert. Das ist bei uns so gefährlich wie, keine Ahnung, Finger
Ja.
ins Goldfischaquarium zu stecken.
Ja. Ochs, Altintop, komplette Nullnummer.
Ja, jeweils, ich glaube, jeder hat ein Tor geschafft.
Ich glaube,
Ja.
der Halil nur ins eigene Tor, oder? Oder hat er auch vorne eins gemacht?
Nee, der hat vorne eins gemacht. Ich
Hm,
meine auch,
okay.
aber das war's dann auch schon.
Ja. Also, das ist wirklich ein Problem. Und wenn wir gerade nochmal auf Franz zurückkommen, wo er heute dann rauskam, was, Mittelfußbruch? Das heißt, für den ist die Saison auch gelaufen. Das sehe ich auch echt als Problem an, weil ich habe es ja letztens bei mir schon geschrieben, irgendwie jeder hat eine Meinung zu Iron Mike und er war ja auch sehr diskutiert in den letzten Wochen und so weiter. Aber ich glaube echt, dass der Charakter uns enorm abgeht, weil ich sehe keinen in der Mannschaft, der im Zweifel, also die Gefahr ist ja wirklich, dass sie gegen Bayern echt die Bude vollgeknallt bekommt, weil ich keinen sehe, der im Zweifel mal die Ärmel hochkrempelt und sagt, hey Leute, lieber kassieren wir hier irgendwie drei rote Karten, anstatt dass wir hier irgendwie auseinandergenommen werden. Und er ist so der Einzige, den ich da aus der Mannschaft sehe, der so ein bisschen Aggressivität reinbringt.
Ja, hacken wir das vielleicht spielerisch das Hoffenheim-Thema soweit mal ab. Es wäre definitiv mehr drin gewesen, wenn wir mal ordentlich den Arsch hochbekommen hätten und uns angestrengt hätten und die Dinge vorne gemacht hätten. Jetzt wird es halt verdammt eng in den letzten 4 Spielen. Dann war aber außer der spielerischen Geschichte, dann noch diese Geschichte mit Mike Franz, die du gerade eben ja schon angesprochen hast. War, glaube ich, irgendwie so 61. 62. Minute, wo er diesen kleinen Zusammenstoß mit dem Herrn Mlapper hatte, der da so schick seinen Fuß drauf hält, wird dann kurz danach ausgewechselt, wie sich jetzt rausstellt, Mittelfußbruch, Saison ist rum. Was mich bei der ganzen Geschichte eigentlich mehr aufgeregt hat, war diese gelbe Karte, die er da bekommen hat. Ich meine, über das Thema haben wir schon ausführlich diskutiert. Er ist halt so ein Typ, der allein dadurch, dass er auf dem Platz steht, schon von vornherein da mal eine gelbe Karte bekommt. Man kann sicherlich auch darüber diskutieren, ob das jetzt arg sportlich oder unsportlich war, dass er da die Entschuldigung nicht angenommen hat und die Hand weggeschlagen hat. Aber ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, wenn du schmerzverzerrt da am Boden liegst, dass du dann auf alles Lust hast, aber nicht auf irgend so eine komische Entschuldigung, wo du dir nicht mal ganz sicher bist, ob die ernst gemeint ist.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also kann ich auch nachvollziehen in der Situation, zumal die Nummer wirklich ein bisschen seltsam war. Also ich will jetzt irgendwie dem Hoffenheim-Spieler da mal so keine Absicht unterstellen, aber es sah blöd aus. Lassen wir das mal so dahingestellt. Und was halt echt das Ding ist, Verschwörungstheorie hin oder her, wirklich, wenn Mike Franz hustet, kriegt er echt eine gelbe Karte.
Also es ist das Thema im Lapper hat natürlich auch eine Vorgeschichte, ne? Also
Ja,
Hinrunde,
genau.
exakt die gleiche Situation, Foul im Spiel gegen Hoffenheim, wer war's? Gleicher Spieler, was war's da? Irgendwie Bauchmuskel, sonst irgendwas Verletzung,
Irgendwas.
2 Monate aus dem Verkehr gezogen,
Ja.
Rückspiel, die zwei identischen Spieler treffen aufeinander, Mittelfußbruch. Muss man doch mal langsam anfangen zu überlegen.
Ja.
Ja. Und dass Iron Mike halt in der Situation so reagiert, wie er reagiert hat, kann ich
Ja,
auch
vor allen
dann.
Dingen unter der Vorgeschichte, ne?
Naja,
Also
klar,
ich
meine
muss
ich
es halt
ja.
auch nochmal nachlesen, ich hatte es auch nicht parat, aber wenn du der Spieler selbst bist, und du merkst, dir wurde gerade wehgetan und du guckst hoch und es ist das gleiche
Gesicht.
A Punkt Punkt Piep, wie das letzte Mal, dann möchtest du da nicht Shake Hands und nochmal über den Kopf gestreichelt bekommen.
Also das ist halt auch so diese Geschichte, wo man dann über ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl diskutieren kann. Ich meine, auf der anderen Seite, ich kann den Schiedsrichter in gewisser Weise auch verstehen. Da sagt er ja auch im Nachhinein, er hat halt das Regelwerk so ausgelegt, wie es eigentlich auch gedacht ist, dass er das so mehr oder weniger gleichgesetzt hat mit so einer Geschichte, wenn einer sein Trikot nach dem Tor auszieht, dann muss ich halt auch gelb geben, auch wenn ich verstehen kann, dass er das dann macht. So ähnlich halt auch der in der Geschichte. Ich finde es halt alles in alles so ein bisschen komisch und stelle da in gewisser Weise generell so dieses Regelwerk mal so ein bisschen in Frage.
Also ich bin ja jetzt auch seit letzter Woche ausgebildeter Schiedsrichter, zwar in einer anderen
Raus.
Sportart, aber was wir zum Beispiel auf dem Lehrgang auch permanent gesagt bekommen haben, Regeln hin oder her, es geht um Fingerspitzengefühl. Es geht darum zu beurteilen, wie das Spiel läuft, wen habe ich auf dem Platz Und ich kann nicht permanent das Fingerspitzengefühl gegen einen bestimmten Spieler auslegen. Zumal, wenn sowieso gerade in der Presse eine hitzige Diskussion darum ist. Also da muss ich halt echt ein bisschen Gespür dann dafür haben und eine Situation mal wirklich beurteilen.
Darfst doch da bleiben.
Juhu!
Ja, also ich finde es extrem komisch. In dem Moment fand ich es absolut unnötig. Alles, was ich so im Nachhinein an Feedback irgendwo gelesen habe, war so ziemlich der gleichen Meinung, dass man da durchaus auch mal, ja, Gnade vor Recht will ich jetzt nicht sagen, aber halt einfach mal auf diesen Karton hätte verzichten können. Ja, und von daher haben wir es mal wieder angesprochen und bis zum Ende der Saison werden wir da jetzt sowieso nicht mehr viel mitkriegen, außer vielleicht Interviews, die er dann in der Halbzeitpause bei Sky geben darf, weil spielen darf er ja dann jetzt oder wird er ja diese Saison mit seinem Mittelfußbruch dann nicht mehr. Dann schauen wir doch mal auf unsere Liste. Wir hatten da nämlich noch so ein paar Zuschauer- oder Zuhörer-Themenwünsche. Thema Franz stand mit drauf, das haben wir ja, glaube ich, dann jetzt soweit abgehakt. Ja, die Frage ist: Klassenerhalt mit der desaströsen Mannschaftsleistung überhaupt noch drin? Ich sag mal ja, wenn sie es endlich schaffen und dann die Dinger halt auch einfach verwandeln und dann vielleicht mal mit einer alternativen Spitze oder vielleicht auch mal mit zwei Spitzen dann spielen. Gerade so gegen die Bayern, die ja jetzt am Wochenende kommen, kann man das ja durchaus vielleicht auch einfach mal mit zwei Spitzen vorne versuchen. Ob du jetzt mit zwei Spitzen verlierst oder mit einer, macht dann auch keinen großen Unterschied mehr.
Ja, sind im Prinzip zwei Themen schon drin. Also ist der Klassenerhalt noch zu schaffen? Wenn ich mal meine Eintracht rosa-rote Brille abziehe, würde ich fast sagen, dass wir ja momentan einer der größten Kandidaten auf den Relegationsplatz sind. Da sehe ich im Moment die Gefahr bei uns größer wie bei Wolfsburg. Nicht, weil die Wolfsburger oder nicht, weil wir jetzt schlechter dastehen, weil das tun wir aktuell noch nicht, aber weil Wolfsburg einfach mehr, ja, Pulver noch in der Hinterhalt hat, was sie einfach mal aktivieren können, und die haben halt eine Mannschaft, die, wie der Jesus eben schon gesagt hat, einfach mal zünden kann. Und die haben ein leichteres Restprogramm. Und da haben wir es jetzt einfach am schwersten. Also wir haben uns eine Situation geschaffen, die echt beschissen ist. Und ja, mal abseits der rosaroten Brille, glaube ich, dass wir der beste Kandidat für den Relegationsplatz sind.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich fürchte auch, dass wir es sehr, sehr schwer haben werden. Mit rosa-roter Brille, auf einem Auge sozusagen, würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall mal mindestens 4 Punkte holen, und zwar unentschieden in Mainz und einen Heimsieg gegen Köln. Und mit den Punkten haben wir eine Chance. Wenn irgendwas davon nicht klappt, sehe ich es echt schwierig an. Also 4 Punkte sind mindestens notwendig.
Ja, das sehe ich genauso. Und mit rosa-roter Brille will ich einfach über das Thema Abstieg auch gar nicht weiter nachdenken, weil die Eintracht gehört einfach in die erste Bundesliga. Und es wäre ein Desaster, wie es kaum was Vergleichbares gäbe, wenn das tatsächlich passieren sollte, dass wir da unten in den Abstieg reinkommen. Also da will ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Und deswegen ist es für mich auch eigentlich so als Fan komplett sicher, dass wir drin bleiben. Aber ohne die Brille ist es verdammt hart. So, und jetzt mal auf den Punkt mit den zwei Spitzen. Ja, diskutieren wir die ganze Saison schon drüber. Oder mal zumindest die Rückrunde. Aber das Thema mit den zwei Spitzen würde ich jetzt ein bisschen von der Agenda streichen. Wenn ich mir einfach mal angucke, was wir im Moment noch für einen Kader haben, was wir an Möglichkeiten haben, aufs Feld zu schicken, sieht es halt echt eng aus. Und gerade gegen Bayern, ja. Ist es halt schwierig. Wie willst du dein System aufbauen? Willst du hinten mit einer 6 spielen und da ein Rode oder ein Schwegler alleine spielen lassen? Dann hättest du im Prinzip noch jemanden frei, den du vorne mit reinstellen kannst. Aber da haben wir ja nichts mehr. Was haben wir noch an Möglichkeiten da? Ich meine, du musst ja im Prinzip im Mittelfeld mit Stürmern auflaufen. Ansonsten hast du niemanden, den du da hinstellen kannst. Du musst einen Altintop oder einen Fenin einfach ins rechte Mittelfeld stellen, weil sonst ist halt keiner da. So, dann hast du für die zentrale Position, hast du gerade mal noch einen Kayo zur Verfügung. Auf der Position könntest du auch einen Ammer spielen lassen. Aber das war's dann auch. Aber du kannst nicht auf links, auf rechts mit dem Ochs spielen, in der Mitte mit dem Ammer, auf links mit einem Altintop und vorne einen Gekas und einen Fenin haben. Das ist eine Aufstellung, die geht nicht. Also klar geht die, aber es ist halt, damit werden wir halt auch keinen Blumentopf gewinnen.
Ja.
Uns fehlen jetzt einfach die Mittel dafür.
Das ist jetzt wieder so die Situation, wo Marvin dann jetzt wieder fragen würde, warum wir denn die ganzen jungen Spieler, die uns nicht viel gekostet haben, in der Winterpause weggejagt haben.
Ja,
Und da sage
Papperlapapp.
ich,
Also das Argument lasse ich beim Cenk Tosun gelten, aber ansonsten weiß ich nicht, auf wen wir jetzt zurückgreifen wollen.
da verteidige ich meinen Lieblings-Marvin, der schönen Gruß jetzt beim Sushi-Essen ist. Es ist halt so, ja. Wir haben auch, keine Ahnung, im Winter einen Korkmaz weggegeben, der jetzt auch nicht die überragende Hinrunde gespielt hat, der vielleicht auch nur ein guter Zweitligaspieler ist, aber genau das fällt uns alles jetzt zurück.
Ja, aber ganz im Ernst, also wir haben noch einen Heller auf der Bank sitzen. Und genau links oder rechts davon würde jetzt ein Korkmaz Platz nehmen. Das sind doch alles keine Optionen. Das ist genauso wie Alvarez spielt jetzt in der zweiten Mannschaft vom FC Bayern und steigt mit denen auch noch ab. Ja,
Ja, aber
auch weg. Tut mir nicht leid.
ich erinnere an die letzte Rückrunde, wo der Korkmaz in Mainz einfach nochmal richtig Gas gegeben hat. Also da ist ja immer der Punkt, wo ich sage, naja, bei ihm, er hat zumindest schon mal das Potenzial gezeigt. Ja, keine Ahnung.
Also da haben wir uns maximal die Möglichkeit auf einen Einwechselspieler genommen. Und wenn man sich die Bank fürs Wochenende anguckt mit all den Verletzten, ist da nicht viel. Da hätte auch ein Korkmaz Sicherheit noch ein Plätzchen gefunden. Dann hätte halt ein Tich Rivero keinen Platz mehr gehabt. Aber ich sehe außer dem Tosun wirklich niemanden, wo ich jetzt sage, ja, den hätten wir halten müssen. Und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, wenn jetzt die Saison vorbei ist und wir sagen, okay, wir machen einen Neuanfang und da klingelt ein Gorkmaz an unserer Tür und sagt, ich wäre jetzt wieder da oder was plant ihr mit mir? Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, hey, gut, dass du endlich wieder da bist, wir brauchen dich. Würdest du ihn sofort wieder nehmen?
Weiß ich nicht, kommt drauf an, wie der restliche Kader gestrickt wäre. Also, wenn sie einen Heller abschießen, was wohl so ist, dann würde ich einen Korkmaz auf jeden Fall nehmen. Also, auch der Punkt ist, wenn Ochs geht, würde ich einen Korkmaz auch nehmen.
Ja, vermutlich ja. Also wäre, wenn
Ja,
er
aber es
sich
ist
so
jetzt von
anbietet,
niemandem von
schon.
euch der Wunschspieler, ne? Also es geht ja jetzt schon mal ganz klar daraus vor. Also wenn irgendwie der Heller geht, was ja jetzt einer unserer Top-Spieler ist, dann könnte der Korkmaz zurückkommen. Also ich meine, das zeigt's doch, wie groß unser Wunsch ist, den Bub wieder im Kader zu haben. Es ist niemand,
Ja.
den wir für die Startelf haben wollen. Niemand, auf den wir wirklich bauen für die nächste Saison.
Das stimmt.
Ja.
Das
Aber du
stimmt
musst ja
nur.
auch ein paar Spieler da haben, die du halt eben in solchen Situationen dann mal einwechseln kannst. Und er hat nun mal den Vorteil, dass er die Mannschaft zum Teil kennt, dass er die Gegebenheiten kennt. Und auch wenn er jetzt nicht so der absolute Liebling ist, aber er hat ja auch immer mal so seine lichten Momente.
Ja, Liebling hin oder her. Also Liebling ist er schon. Ich hab den schon immer gemocht und ich mag ihn auch jetzt noch. Ist ein sympathischer Kerl, der auch schon die ein oder andere richtig geile Szene gehabt hat. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn nicht mag. Aber wenn ich für nächstes Jahr den Kader plane, spielt da momentan ein Korkmaz keine Rolle. Ich meine, natürlich muss man sich erstmal angucken, was auf dem Markt verfügbar ist. Aber auch da ist halt bei mir wieder die Einschränkung. Wenn, dann gucke ich jetzt erstmal, ob ich was Besseres bekomme. Sollte ich am Ende des Tages nichts Besseres bekommen für das Geld, was ich habe, ja, zur Hölle, dann nehme ich ihn halt.
Ja.
Da sind wir ja eigentlich schon voll in dem nächsten Thema, nämlich das Thema Zugänge und Abgänge für die nächste Saison. Da ist ja auch so ein bisschen die Frage, für welche Liga wir denn da jetzt dann
Das ist überhaupt
planen
keine Frage.
oder rechnen würden. Für mich
Das
ganz
ist keine
klar
Frage.
erste Liga.
Genau.
Was haben wir
Für die
denn an
zweite Liga
Zugängen
kann
und
der Bruchhagen planen. Da plane ich überhaupt gar nicht.
also beim Thema Zugänge, Abgänge, tue ich mir gerade sehr, sehr schwer. Jetzt nicht irgendwie wegen Planung oder so, sondern einfach, weil ich das Thema im Moment so weit hinten angestellt habe, mental, dass ich einfach sage, ich habe keinen Überblick, wer jetzt sinnvoll verfügbar ist, außer wie gesagt im Tor ein Fromdowitz. Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, da geht was. Oder eventuell in Frank Rost nochmal fürs Tor, so für ein, zwei Jahre, wer weiß. Ansonsten, was ich viel spannender finde bei dem Thema Zugänge, Abgänge, ist, wenn wir die Saison jetzt so weiter gurken und wir kommen tatsächlich mit meinem Idealbild von 4 Punkten, bleiben wir in der Klasse. Was machen wir denn mit dem Übungsleiter? Also, was machen wir denn mit einem Daum, der zwar selber irgendwie zum Start gesagt hat, er ist ein Konzepttrainer und er braucht irgendwie Vorbereitung, braucht dies, braucht das, der uns so mit Ach und Krach irgendwie mit mehr Glück als Verstand dann gerettet hat. Weil ganz klar, wenn man sich jetzt nochmal anschaut, sind 3 Spiele, davon sind irgendwie 2 Punkte, ein Punkt außerordentlich glücklich. Also de facto hätte sich nicht beschweren können, wenn du sozusagen mit einem Punkt dastehst. Was machen wir denn damit?
Also ich glaube, die Frage ist gar nicht so eine Frage, die wir in der Hand haben. Wenn ich die Frage in der Hand hätte, würde ich mit dem Trainer weiterarbeiten. Nicht, weil er in den letzten Wochen massive Erfolge reingebracht hat, sondern weil ich A, keine bessere Alternative habe, und B, was ich am Daumen gut finde, ist, dass das jemand ist, der nach vorne guckt. Wenn er den Daumen jetzt gehen lässt, dann haben wir die Saison abgeschlossen mit, keine Ahnung, ein paar 30 Punkte auf Platz 15, wenn es gut läuft, wenn es richtig gut läuft, auf Platz 14. Und dann holst du so einen, keine Ahnung, irgendwie so einen Larifari-Typen wieder und irgendwie sehe ich so die Zementmauer vor uns, vor der Bruchhagen immer spricht, immer größer werden. Von daher mit dem Daumen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass dann jemand vorne dran ist. Der den Weg nach oben wieder angehen will und der dann auch in der Lage ist, sich seinen Kader mit den Mitteln, die er bekommt, zusammenstellt. Also da würde ich schon auf ihn vertrauen. Aber ich glaube nicht, dass er bleiben wird. Der hat sich jetzt in den paar Wochen hier in der Bundesliga wieder ins Gespräch gebracht, und ich kann mir nicht vorstellen, gerade nach der ganzen Vorgeschichte, auch so mit, ich will von Köln weg wegen Mittelmaß und so, dass er jetzt Bock hat, bei der Eintracht zu bleiben.
Die Frage ist, was er für Alternativen hat. Die sehe ich halt momentan auch nicht so recht. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich würde ihn auch dann eher behalten. 2 Punkte spielen da für mich die größte Rolle. Zum einen, ob er, wie du schon sagtest, mit einer Mannschaft, die Mittelmaß ist, arbeiten will. Wenn er von Köln weggegangen ist, dann mit der Begründung, da hat er ja jetzt kein großartig anderes Thema bei uns. Und die Frage ist, können wir ihn uns finanziell leisten? Was da so an Zahlen immer wieder rumgeistert, musst du den Jungen ja auch erstmal irgendwo neben einem Kader, den du fürs nächste Jahr ja dann auch irgendwo brauchst, finanzieren können.
Ja, da wüsste ich auch gerne mal, was ein Daumen da so aufrufen wird. Weil die paar Wochen, wo er jetzt bei uns ist, ich denke mal, das läuft bei ihm eher so als, um mal wieder unsere Business-Sprache zu bemühen, als Projektarbeit. Ein paar Wochen zu Hause raus, mal eine Aufgabe gehabt, sich wieder ins Gespräch gebracht in der Bundesliga. Ja, verbucht er vielleicht unter zusätzlichen Marketing-Einnahmen, wird dann
Ja.
Preis aufgerufen haben, wo der Bruchhagen sagt, ja, geht klar. Und das ist ja auch in mehreren Interviews jetzt auch hier mit Kalmund nochmal im Heimspiel und so weiter immer wieder aufgetaucht, dass Geld nicht der treibende Faktor war, warum er hier ist. Wenn er aber bleibt, wird Geld eine ganz andere Größenordnung spielen.
Ja, sehe ich auch so.
Andere Frage war, haben wir ein Torwartproblem? Wir haben es ja gerade eben schon so ein bisschen diskutiert. Ich sag, wir haben keins. Wir haben zwei, die durchaus gut sind, immer mal wieder so ihre 5 Minuten haben. Ich traue dem Fährmann wesentlich mehr zu, als er bisher gezeigt hat. Wenn dem mal einer zeigt, dass er in den wichtigen Situationen die Ruhe zu behalten hat, dann kann da durchaus was werden. Aber das muss halt relativ schnell passieren. Ich wüsste aber auch nicht, wen wir alternativ dafür hinstellen sollten.
Also ich sag, wir haben auf jeden Fall ein Torwartproblem, weil wir haben sorry Ocker, altersschwachen Torwart, der maximal noch eine Saison bei uns ist. Wir haben einen Ralf Fährmann, der eine Leistung bringt, die man unter okay verbuchen kann. Ja, und dann haben wir noch einen Andreas Rössl und einen Böser. So. Ist jetzt nicht unbedingt so eine langfristige Perspektive, die man da hat. Also ein Andreas Rössl wird den Sprung nach ganz oben nicht mehr schaffen. Ein Aykut Özer scheint ein großes Talent zu sein. Kann ich nicht beurteilen, den habe ich aktiv noch nicht gesehen. Aber was man so über'n sagt, scheint es wohl ja, ein talentierter Torwart zu sein. So, dann streichst du den Ocker mal raus, dann hast du den Ralf Fährmann und dahinter zwei, ja, schwächere, jüngere Torhüter. Also irgendwie fehlt mir da so, ja, so der starke Mann, auf den du dich verlassen kannst. Und das
Also
ist auch
ich
eine
sehe.
Situation, die die Eintracht, jetzt in der nächsten Saison das erste Mal so auf sich zukommen sieht. Wir hatten immer einen Markus Bröll und einen Oka Nikolov, das waren zwei Torhüter auf Augenhöhe, wo du sagen kannst, okay, die sind bei der Eintracht, die kämpfen um Platz 1 und die sind die nächsten 2, 3 Jahre da. Und die Situation haben wir einfach nächstes Jahr nicht mehr.
Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich würde es gerne nochmal eine Nummer weiterfassen und würde fragen, haben wir vielleicht ein Torwart-Trainer-Problem? Weil eigentlich wird immer wieder gesagt, ja, Andreas Menger ist ein Top-Mann, bestätigen irgendwie überall alle Leute. Nur mein Eindruck ist, er hat jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt Klinsmann-like jeden Spieler jeden Tag besser gemacht. Also was mir ein bisschen fehlt, ist so die Entwicklung der diversen Torhüter. Jetzt kannst du sagen, hey, bei einem Ocker, naja, da war wohl die letzten paar Jahre halt nicht mehr so viel Entwicklung möglich. Okay, Haken dran. Markus Bröll wurde auch irgendwie nicht so aufs nächste Level gehoben. Bei einem Fährmann haben wir jetzt auch wieder, dass er Muster an den Tag legt, die wir irgendwie beim Ocker immer wieder sehen und die sich dann jetzt wiederholen. Also da würde ich sagen, wenn wir ein Torwartproblem haben, haben wir es aber definitiv auch in der im Bereich Torwarttrainer.
Hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang der Saison schon mal diskutiert, als wir auch so ein bisschen über das Thema Ocker gegen Fährmann diskutiert haben. Und ich glaube, da stand der Fährmann das erste Mal im Tor und da sind uns auf einmal die gleichen Punkte aufgefallen, die wir Woche für Woche am Nikolov kritisiert haben. Nämlich so
Ja.
Sachen wie Strafraumbeherrschung, jetzt dieses nach vorne wegfausten. Das gucken die Jungs sich ja nicht irgendwo bei Weltklasse-Torhütern ab, diese Fehler.
Ja.
Und da gebe ich dir recht, müsste man eventuell auch mal den Torwarttrainer überdenken.
Ja, gut, da wäre ja dann sowieso die Frage, dass wenn ein Daumen länger bleibt als bis Ende der Saison, ob er dann nicht auch, wie es ja normalerweise üblich ist bei so Trainern, dann da so seine Lieblinge mitbringt oder da das ganze Thema auch so ein bisschen umstrukturieren wird. Also, das wird er jetzt sicherlich nicht tun, wenn es heißt, du bleibst jetzt hier für die letzten 8, 9 Spiele, um den Karren entweder aus dem Dreck zu ziehen oder halt eben drin stehen zu lassen. Aber wenn er langfristig mit Konzept daran geht, dann wird er da schon einiges über den Haufen schmeißen. Und da würde ich jetzt einfach mal behaupten, wird er auch diese Position Torwarttrainer Menger in Frage stellen. Ja, dann ein Thema hatten wir noch. Fangemeinschaft Bayern Frankfurt, ist das überhaupt möglich? Können wir, glaube ich, relativ kurz und knapp beantworten. Nein.
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 Gut, dann sind wir auch schon bei dem Thema Ausblick nach vorne. Die Bayern kommen am Ostersamstag, meine ich, 15:30. Es
Nee,
wird
Sonntag,
schwer.
oder?
Sonntag?
Ist doch ein Sonntagsspiel.
War es ein Sonntagsspiel? Ich weiß nur,
Habe
dass
ich
es
jetzt
irgendwas ist,
meine
das ich.
gesamte Planung noch ausgerichtet oder bin ich da schon wieder so verkehrt unterwegs?
War es ein Sonntagsspiel? Also bei mir steht Samstag auf der Internetseite.
23.
Samstag, 15.30 Uhr. Du solltest
Verdammte
deine Planung
Scheiße.
Fürs Wochenende nochmal überdenken, lieber Alex. Also wenn du am Sonntag ins Stadion gehst, hast du da, glaube ich, Pech.
Was habe ich denn da schon wieder gemacht?
Ich weiß es auch nicht. Wir haben kein Sonntagsspiel mehr diese Saison. Ist alles nur noch Samstag, 15.30 Uhr.
Gibt's ja gar nicht.
Doch, gibt's.
Also ich habe es nur mal geschafft, zu einem Abendspiel davon auszugehen, dass es irgendwie um, keine Ahnung, 9 oder so angepfiffen wird oder 8:45. Dabei wurde es schon 7:45 angepfiffen. Und ich habe mich dann gewundert, ist ja alles so leer heute. Ich dachte, es wäre ausverkauft.
Ja, okay. Sei
das
jetzt
so
nichts zu.
Nein, Quatsch. Jetzt habe ich meinen Urlaub schon um den Tag verschoben.
Ich frage jetzt nicht, warum du deinen Urlaub wegen dem Spiel am an einem Osterwochenende verschiebst.
Da nee, nicht
Montag.
Den Urlaub, den ich bei meinem Arbeitgeber eingereicht habe, sondern ich fahre ja weg. Und der eigentliche Abfahrtstag war Sonntagmorgen. Und jetzt habe ich gesagt, ihr fahrt alle Sonntag, ich komme am Montag nach, weil ich muss ins Stadion.
Ah, okay. Ja, dann hast du noch einen Tag übrig, um von der ausschweifenden Siegesfeier zu erholen.
Ja, wollen wir es mal hoffen, dass die kommt.
Ganz ja. Klar, halt den Topper Fallrückzieher.
Jetzt musst du mir nur noch erklären, ob ins gegnerische oder ins eigene Tor.
Das kannst du dir aussuchen.
Das ganze Thema wird extrem schwierig, weil außer Franz fällt uns dann auch noch der Herr Kittel aus, der hat einen Muskelfaserriss. Wo weiß
Was?
Ich jetzt gerade auswendig?
Kreuzbandriss.
Ja, irgendwas ist gerissen, Saison ist rum. Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Franz nicht da, Zavelas ja sowieso schon klar nicht da, Meier 5. gelbe Karte. Wobei letztgenannter jetzt nicht der Riesenverlust wäre.
Nö.
Aber dann wird's irgendwie so für Startelf und für die Bank schon so ein bisschen arg eng, oder?
Also ich bin gerade eben mal ein bisschen durchgegangen, ich komme mit Ach und Krach auf 18 Leute.
Die Mannschaft stellt sich selbst auf, sozusagen.
Ja. Also es gibt noch ein paar Feinheiten, wie du vorne stellen kannst. Aber, ja.
Ja, gehen wir es mal durch. Tor, Fährmann, ist klar. Abwehr, Jung, Wasowski, Franz, Köhler. Haben wir auch keine große Alternative, außer Kraus vielleicht.
Oder Clark.
Oder Clark, ja. Mittelfeld, Ochs auf rechts, Altintop auf links, wie immer. Hinten Doppel-6, wahrscheinlich würde ich mal schätzen, Rode Schwegler. Und offensiv darf der dicke Brasilianer ran.
Ja, ich sag ja, die Mannschaft stellt sich de facto selbst auf. Also von daher, den einzigen Wechsel, den du wirst machen können irgendwann, wird sein Heller für irgendjemanden und irgendwie Fenin für irgendjemand anderen. Punkt. Viel mehr Wechsel werden nicht möglich sein. Alles andere, wenn jetzt irgendwie eine Verletzung dazu kommt oder so, ist dann wird experimentiert. Also sprich, wenn sich jetzt ein Russ oder ein Wasowski verletzt, wird experimentiert. Dann kommt ein Rode oder ein Clark oder wie auch immer, geht dann hinten rein.
Was mit dem A?
Ja.
Gute Frage, ja.
Auf welcher Position würdest du ihn denn spielen lassen wollen? Wenn dann ja maximal auf der Position, die Meier oder Kayo besetzen würde. Oder eher, oder willst du anstatt Alt den Top auf links bringen?
Auf links auf keinen Fall. Also wenn, dann hätte ich ihn halt in der zweiten Halbzeit von Ayo gebracht. Halt abhängig vom Spielverlauf.
Amanatidis jetzt.
Ja.
Genau.
Den würde ich nur für Gekas bringen. Also irgendwie Amanatidis in einer Rolle außer Mittelstürmer hat mir bis jetzt überhaupt nicht gefallen. Das heißt, das wäre für mich die Alternative, entweder ergänzend zu Gekas, also zwei Spitzen, oder Gekas oder Amanatidis. Aber Amanatidis hinter den beiden Spitzen hat nichts gebracht, weil er kann irgendwie da keine richtig scharfen Bälle spielen. Auf dem Flügel, das Einzige ist, wenn du, oh Wunder, 1-0 führst oder so und du willst einen, der kämpfen kann, der sich behaupten kann. Ansonsten sehe ich ihn da nicht.
Es würde halt zur Theorie passen, dass du sagst, dadurch, dass mit Franz ja ein Mann wegfällt auf dem Platz, der auch die anderen mal anschnauzt und mal ein bisschen antreibt, dass du da ja den Charakter in irgendeiner Art und Weise ersetzen musst. Und dafür wäre ein Amanatidis schon irgendwo eine Person, die du da bringen kannst.
Ja.
Die Theorie mit den zwei Spitzen, oder vielleicht erst nochmal bis zum Ende durch, Gekas vorne als einzige Spitze ist wahrscheinlich so das in der Aufstellung das Wahrscheinlichste und wahrscheinlich auch das Einzige, mit dem der Trainer da arbeiten wird. Wobei, wie gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung, man kann auch das mal mit zwei Spitzen da probieren, weil ob du jetzt dann nachher 3-2 oder 5-0 verlierst und mit einer Spitze wie immer gespielt hast oder mit zwei Spitzen dann gekämpft hast, das ja, macht jetzt vom Ergebnis her auch nicht so viel aus.
Ja, das sehe ich ähnlich. Von daher sind wir mal gespannt, was der Übungsleiter aus dem Hut zaubert, um seinen intimen Freund, Feind, was auch immer, ein bisschen zu ärgern.
Ja, der Hut ist ja relativ beschränkt, ne? Also,
Ja, eben.
das ist ja das Grundproblem, dass ja, selbst die Bank mit der Aufstellung, wie wir sie eben genannt haben, haben wir auf der Bank einen Fenin und einen Ammer. Ella Kraus, Oscar und einen Tisch Rivera, um die 18 voll zu machen. Und das ist aber auch schon komplette Sense. Da ist ja nicht einer auf der Bank, wo du sagst, den setze ich auf die Bank, weil ich ihn irgendwann einwechseln will.
Ja.
Ja, von daher wird das Thema extrem spannend. Ich glaube, wir sollten wahrscheinlich eher, oder sagen wir mal andersrum, die Wettquoten werden nicht mehr drauf steigen, wer am Samstag gewinnt, aber sie werden sicherlich in den Wettbüros steigen, welche Spieler denn am Samstag dann noch fit sind und auf dem Rasen stehen können. Also wenn du da einen guten Tipp abgibst und richtig Geld setzt, kannst du schon, glaube ich, einiges gewinnen dabei.
Ja, aber um so ein bisschen die Stimmung zu verbessern und mal ein paar positive Sachen dem abzugewinnen. Wir hatten in der letzten Saison im Heimspiel gegen Bayern, ich glaube, eine ganz ähnliche Thematik, dass wir uns darüber unterhalten haben, puh, wie willst du spielen lassen und alle verletzt und keiner kann und ne, wie ist das Spiel ausgegangen, wir haben 2-1 gewonnen. Von
Ja.
daher sind es vielleicht gar nicht so böse Vorzeichen.
Das Problem ist nur, das kommt halt alle Jahre wieder. Also ich kann mich noch erinnern an das 1-0 Fallrückzieher Preuß, dann letzte Saison und naja, ich weiß, ich kann es mir halt schwer vorstellen, dass sie irgendwie zweimal hintereinander so viel Glück haben. Also wünschen würde ich es mir, aber ich fürchte, das Spiel ist ja ziemlich verloren.
Dann mach doch auch gerade deinen Tipp, dann machen wir das doch direkt hinten dran.
Mein Tipp?
Ja.
Ich fürchte, dass wir 0 zu 3 verlieren.
Ja, also ich, wenn ich die Brille ablasse, dann bin ich bei dem 0 zu 3. Beim Jesus war eben auch der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist, dass wir mit einem 0-3 vom Platz gehen. Brille aufgezogen und vielleicht die Vorzeichen der letzten Jahre, dass wir mit verletzungsgeplagten Rumpfmannschaften dann doch noch 3 Punkte geholt haben, könnte man auf ein 1-1 tippen. Aber ja, nee, ich glaub, das 0-3 ist schon relativ realistisch.
Also wenn ich die Brille aufsetze, dann sage ich, wir gewinnen 1-0.
Das wäre
Tor
dann
in
auch
der
so,
87. Minute.
das wäre dann auch genauso ziemlich mein Tipp. Ich habe zwar keine Brille auf, aber ich denke trotzdem, dass wir uns gegen so eine Mannschaft wie die Bayern leichter tun werden als gegen so eine Mannschaft wie Köln. Und ich sage, das Ding gewinnen wir mit einem knappen 1-0 irgendwo relativ weit hinten, so 84., 85. Minute durch irgend so einen dummen Stolperball und die letzten 5, 6 Minuten rennen wir alle mit einem 400er Puls durch die Gegend.
Was? Ich denke, Fallrückzieher all den Job.
Unbedingt. Nee, ich habe es mir gerade anders überlegt. Altintop wird angeschossen, kann aber nicht zur Seite springen und dann purzelt der Ball rein.
Genau, und dann diskutieren sie 2 Minuten drüber, ob es Handspiel war oder nicht.
Ja.
Genau. So ähnlich stelle ich mir das auch vor. Ich glaube, da ist der Fallrückzieher von Kayo noch wahrscheinlicher.
Ja, ein bisschen Kaffee, ein bisschen Pulver in den Kaffee der Mannschaft und dann ab dafür.
Ja.
Irgendwie fällt mir noch der eine Satz ein, den ich die Woche gehört habe, von wegen alle an alle mal Viagra verteilen, aber als Zäpfchen, damit sie den Arsch mal wieder hochkriegen.
Sehr platt.
Bevor wir an die Schlussphase kommen, die heute unserem Quotenspanier gehört, nochmal ein kleiner Hinweis. Auf Block G fand ich, gab es heute ein relativ interessantes Video, 12,5 Minuten gedreht beim Spiel gegen Hoffenheim, wo drei Sportfotografen mal so ein bisschen lustig dokumentieren, wie denn so der Tagesverlauf von so einem Sportfotografen bei so einem Bundesligaspiel ist. Ich fand es relativ lustig. Ich habe mir das heute Mittag dann zwischendrin immer mal so phasenweise rein mal angeschaut. Also kann man sich, glaube ich, mal antun. Ist ganz lustig gemacht.
Krasse Nachmacher hier, die Jungs von Block G. Jetzt haben sie auch einen Block GTV.
Ja, jetzt, wo ja das ganze Thema mit dem Eintracht Internet TV Geschichte Gedöns da rum ist, macht halt jeder jetzt sein eigenes Ding.
An der Stelle würde ich den Stefan Krieger, Spitzname der schöne Stefan, nochmal grüßen und ihn nochmal darauf hinweisen, dass ich seit Jahren auf den angekündigten Trikottausch aus der Anfangszeit von Block G und Adlerblock warte. Also das Trikot habe ich immer noch da, das T-Shirt. Ich warte immer noch auf seinen Vorschlag, wo wir den Trikottausch vornehmen.
Das könnte man doch dann. Ich hätte da
Wir
schon
würden es
irgendwie
auch
so
live
ein.
im Eintracht TV zeigen, im Podcast TV.
Ja, ich habe auch
Genau.
gerade überlegt. So, samstags morgens, 6 Uhr, Trainingsgelände vorm Waldstadion. Schreiten die beiden Gladiatoren aufeinander zu. Gut. Ja, der Schluss der heutigen Folge gehört einem T-Shirt, und zwar einem ganz speziellen. Jesus?
Also, es ist ja so, nicht nur Marvin und ich, sondern ich glaube mittlerweile jeder, der ab und zu mal sonntags auf Sport 1 den Doppelpass guckt, ist von einer speziellen Person dort sehr genervt. Meiner Meinung nach hat er jetzt letztes Wochenende den Vogel abgeschossen, als er mit kompletten Halbwahrheiten über Christoph Daum, über die Eintracht, über was auch immer, sich geoutet hat als mein lieber. Lass es einfach sein, freu dich über den Lebensabend, aber lass das Kommentieren bitte sein. Erzähl sonst wem von deinen Geschichten, wie du mit dem Uli damals, keine Ahnung, Gold geschürft hast, was auch immer, aber lass es sein. Und sozusagen für alle, die die Meinung mittragen, haben wir ein entsprechendes T-Shirt, diesmal auch in Podcast Edition entworfen und der René wird sicherlich den Link diesmal aufnehmen.
Selbstverständlich findet ihr den Link entweder auf www.adlerblog.de oder natürlich auf dem Blog zum Podcast www.eintracht-podcast.de. Entscheidet euch für eine der beiden Varianten, wobei natürlich ganz klar die Podcast-Variante im Vordergrund steht. Ja, das war's dann auch für diese Woche. Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 43. Wir wünschen ein schönes Osterwochenende, ein schönes Fußballwochenende, freuen uns über 3 Punkte gegen Bayern, freuen uns auch über 1 Punkt gegen die Bayern, freuen uns nicht über 0 Punkte gegen die Bayern, aber auch dann finden wir einen Grund, wie wir das Wochenende noch irgendwie schön rumbekommen. Wir melden uns in der nächsten Woche dann wieder in gewohnter Art und Weise und sagen bis dahin leise auf Wiedersehen.